Ich habe letzten Monat einen spannenden Artikel im Fortune Magazine gelesen und die Schlagzeile dort war eindeutig: der MBA Jahrgang 2025 der Harvard Business School, der bricht mit einer großen Tradition, denn es gibt einen massiven Shift to Entrepreneurship. Die Top-Talente der Welt wollen nicht nur die Karriereleiter im Konzern hochfallen, nein, sie wollen gestalten, sie wollen gründen, sie wollen Impact. Aber ganz ehrlich, um diesen Spirit zu finden, da müssen wir nicht nach Boston reisen. Nein, den haben wir hier erfunden. Denn als Erasmus Kittler 1882 hier in Darmstadt den weltweit ersten Lehrstuhl für Elektrotechnik gegründet hatte, tat er genau das. Er blieb nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft, stattdessen hat er 1888 das Darmstädter Hoftheater erleuchtet. Er hat bewiesen, exzellente Forschung und unternehmerisches Handeln sind keine Gegensätze.
TU Startup Stories – von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science. Von der Idee.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von TU Startup Stories. Wir zeichnen heute live im Hans-Busch-Institut der TU Darmstadt auf. Schön, dass der Saal so voll ist und hallo an alle auf den Kopfhörern. Ja, mein Name ist Bartosz Kaidas. Normalerweise kennt man mich im Duo mit Harald, der war ja auch hier, wo wir in unserem Hauptpodcast die großen Innovationsfälle der TU lösen. Und heute muss man aber auch dieses kleine Hauptquartier verlassen, direkt an den Ort des Geschehens kommen. Und da sind wir heute. Deshalb sind wir heute hier als Sonderermittler oder ich hier zu Gast beim ETIT, beim Fachbereich. Und das freut uns sehr, denn wir wollen uns eine Frage genauer mir anhören, anschauen, nämlich: wie wird hier aus Forschung Zukunft? Und die Frage heute, die wir uns stellen, ist: wie mache ich es wie Kittler, ja? Also wie mache ich aus meiner Expertise echte Optionen? Wie geht das? Ich kann euch viel über Theorie erzählen, aber ich habe mir lieber hier vier wunderbare Menschen eingeladen, die diesen Weg kennen, aus verschiedenen Perspektiven gegangen sind. Und wir wollen sie heute selbst fragen: was hat sie angetrieben, wer sie sind und ja, was ist das Besondere an diesen Personen? Herr Professor Kain, ich fange mit Ihnen an. Sie sind der Senior hier in dieser Runde, ja. Haben die Industrie gesehen und die Universität. Wenn Sie sich den Leuten hier kurz vorstellen, wer sind Sie und warum sind Sie heute unser Mentor in dieser Runde?
Ja, mein Name ist Kain von der Lichttechnik der TU Darmstadt. Ich bin seit 2006 hier. Warum bin ich heute hier? Die Idee ist dahinter, meine Erfahrung, meine Erkenntnisse auch heute gerade in dieser Veranstaltung an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.
Ja, super. Wir sind gespannt auf jeden Fall auf die Erkenntnisse. Kommen wir zu Jens. Jens, du bist den Weg gegangen, vor dem viele noch Respekt haben. Du bist, wer du bist und welche Abbiegung hast du in deinem Lebenslauf eigentlich genommen?
Ja, ich bin hier, habe an der TU Darmstadt Bachelor in Elektrotechnik gemacht, dann Master, dann meine Promotion und habe mich dann eben nach der Promotion für ein Exist-Gründerstipendium beworben und bin jetzt hier mitten in der Ausgründung.
Ja, wunderbar. Hört sich schon mal spannend an. Wir hören uns das gleich mal an. Dann kommen wir zu Sven. Bei dir wird es etwas komplizierter, denn, also im positiven Sinne natürlich, denn du hast Dinge getan, die eigentlich nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Stell dich kurz vor, wer bist du und warum bist du heute hier?
Mein Name ist Sven Suppelt. Ich promoviere gerade beim Fachgebiet Mess- und Sensortechnik. Und worauf du ansprichst, ist, ich habe, nachdem ich meinen Bachelorabschluss gemacht habe, 3 Jahre in einem Startup gearbeitet als Werkstudent. Das ist das Startup Core Sensing und habe währenddessen viele verschiedene Themen bearbeitet. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich, von der ich auch hoffentlich erzählen darf heute.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne zu viel gleich zu spoilern. Aber es wird sich, glaube ich, darum gehen. Okay, und last but not least, Christian. Christian, welche Rolle spielst du hier in dem Ökosystem?
Ich bin Christian Thüss und seit Oktober einer von 3 Innovation Scouts an der TU Darmstadt. Selber studierter Mechatronik-Ingenieur und deswegen kenne ich die TU Darmstadt auch ganz gut.
Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir haben hier ein richtig tolles Line-up. Also großen Applaus für unsere 4 Gäste. Ja, Herr Professor Kain, mit Ihnen würde ich ganz gern starten, denn Sie haben einen Lebenslauf, der für viele hier im Saal ja ein Traum ist. Sie waren 15 Jahre lang extrem erfolgreich in der Industrie, hatten Führungspositionen inne, gutes Geld, Status. Eigentlich der Punkt, an dem man sagt, hier bleibe ich bis zur Rente. Aber dann klingelte irgendwann das Telefon und Ihr alter Doktorvater war dran. Erzählen Sie uns kurz von diesem Moment. War dieser Anruf der Grund, warum Sie das komfortable Industrieleben gegen den Hörsaal getauscht haben?
Ja, also mein Doktorvater hat damals mit 61 mich angerufen. Ich war ein Jahr in der Industrie bei einer sehr guten Firma, bis heute noch, sehr weltweit bekannten Firma. Und er sucht einen Nachfolger. Also mit 61 macht man sich schon Gedanken, wie man dann einen Nachfolger finden kann. Und dann haben wir, ich bin schon seit über 12, damals 12, 14 Jahren schon in der Industrie. Deswegen ist das für mich nicht wirklich eine Option, an die Uni zu kommen. Und durch seine Sensibilisierung habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, was soll ich dann tun? Und dann hat er mir gesagt, ja, habilitieren. Das ist auch schwierig für mich, weil das ist in einer sehr schwierigen Phase in der Industrie, auch mit der Produktentwicklung, mit der sehr schwierigen Zeit auch, so um 2002 herum. Aber ich habe dennoch 2004 die Habilitation abgeschlossen in der Industrie. Und dann habe ich mir überlegt, dann dennoch mit dieser Habilitation an die Uni zu kommen.
Ja, also Ihr Doktorvater hat angerufen und gesagt, hey, komm doch zurück.
Ja.
Und wie war das dann für Ihre Familie? Sagt man dann so, ja, klar, ich gebe jetzt meinen Job auf und
gehe zurück? Das ist eine extreme Situation, auch mit meiner Familie. Dennoch habe ich doch die Erlaubnis von meiner Familie bekommen, an die Uni zu kommen. Am Anfang war auch nicht wirklich Darmstadt die erste Adresse. Dennoch bin ich irgendwann mal da.
Ja, was war Ihnen dabei damals wichtig, sozusagen bei diesem Antritt dieser Stelle? Gab es da Punkte, wo Sie gesagt haben, ah, da habe ich vielleicht mehr Freiräume, die Sie sich vorstellen könnten im Vergleich zur Industrie?
Ja, also man muss auch wirklich, weil der Weg von mir ist der umgekehrte Weg von dem Kontext von der heutigen Veranstaltung. Also ich komme von der Industrie, da heißt, es muss irgendwo einen Grund geben, warum man dann quasi diese warme Stelle dann verlassen hat. An sich waren wir in der Industrie, mein Team und ich, meine Abteilung und ich, wir waren zu dieser Zeit extrem erfolgreich. Das ist aber genau der Knackpunkt. Wenn man dann extrem erfolgreich ist, hat man schon fast alles erlebt in der Industrie. Man ist dann quasi irgendwann mal in eine Lage versetzt. Macht man dann noch weiter oder dann, wie geht dann weiter? Und dann merkt man dann auch, dennoch bist du in einem großen Unternehmen mit vielen Zwängen, obwohl man in einer führenden Position ist, aber dennoch sind nicht alle Entscheidungen auch wirklich frei, sondern das musst du immer abwägen in dem Kontext von dem Unternehmen. Als Professor, als Wissenschaftler mit einer Verantwortung an einer Universität kann man dennoch sehr viel bewirken. Und das ist dann die Hauptmotivation für mich, an die Uni zu kommen.
Okay, spannend. Ja, Jens, bei dir hat kein Doktorvater angerufen, um dich zu holen. Im Gegenteil, du hattest bleiben können als Postdoc und hast aber aktiv Nein gesagt.
Ja, genau. Also ich ich hätte noch eine Stelle als Postdoc machen können, weitermachen können. Aber ich muss auch dazu sagen, für mich war die Promotion als solches nach meiner Masterarbeit am Fachgebiet auch irgendwie so der Startschuss, auch mich in Richtung Startup umzuschauen, auch um eigene Ideen zu entwickeln. Weil, was Professor Kahn gerade gesagt hat, die ganze Freiheit, die man irgendwie an der Universität hat, auch mal vielleicht Side-Projekte verfolgen zu können, weil man irgendwie eine Idee hat, mal Sachen ausprobieren will, da auch eben Ressourcen zur Verfügung zu haben, um sowas machen zu können, ohne dass man direkt da wieder eingeschränkt wird. Das war für mich ein Hauptpunkt, auch überhaupt die Promotion anzustreben. Hatte dann während der Promotion aber noch nicht so richtig eine Idee, wo ich sagen würde, da war das Bauchgefühl, wo es auch mitgegangen ist. Und das kam dann eben erst nach der Promotion zusammen mit einem Kollegen, wo wir dann eben unsere jetzige Ausgründungsidee hatten, wo wir aber auch schon danach gesucht haben und die hat sich letzten Endes gut angefühlt und dann war halt klar, okay, jetzt starten wir damit komplett durch und verlassen die Wissenschaft.
Das heißt, bei dir war das nie eine Option zu bleiben oder war das eine Gelegenheit, die du jetzt da einfach ergriffen hast?
Für mich war schon immer klar, entweder dann in die Industrie weiterzuwechseln oder halt eine Gründung. Gründung war eigentlich immer meine präferierte Option, sofern es halt von dem ganzen Konzept und von der Idee, die ich dann verfolgen will, halt für mich auch passt.
Okay, super. Vielen Dank. Sven, bei dir finde ich spannend, dass du beide Welten kombinierst. Du hast bei Core Sensing auch hier Startup aus der TU Darmstadt, hast gelötet und improvisiert, machst jetzt aber deinen Doktor, beziehungsweise der ist auch schon auf einem guten Weg, ne, Richtung Abschluss. Wie du im Vorgespräch gesagt hast, ging es dir beim Doktor darum, tiefes Expertenwissen aufzubauen. Und ist das für dich so der moderne Ingenieur? Also braucht man sozusagen, muss man auch die Praxis kennen, Lötkolben und sowas, um dann wirklich gut in der Theorie auch zu sein oder auch zu werden?
Ich glaube, das kommt sehr drauf an. Also nach dem Bachelor, die Zeit als Werkstudent bei Core Sensing war super, weil man sehr schnell viele Brände löschen musste. Also wir mussten sehr schnell auf einmal eine Lösung finden für eine Bluetooth-Antenne, die wir in so eine blöde Hohlwelle integrieren mussten. Und man ist von einem großen Problem zum nächsten sofort gesprungen und hat versucht, die Brände so zu löschen, dass man weiterkommen kann. Und ich habe mir erhofft in der Promotion, dass man tiefer in ein Thema einsteigen kann und nicht in Anführungszeichen nur die erstbeste Lösung sucht, sondern weiter reingeht, ein bisschen Expertenwissen sich aneignet, ein größeres Netzwerk aufbaut. Und das hat mich an der Promotion gereizt und hat sich auch genauso wirklich umgesetzt am Ende. Ob das für einen Ingenieur am Ende immer notwendig ist, hängt, glaube ich, extrem davon ab, was man machen möchte. Ich liebe Theorie und Praxis und die Kombination davon. Also für mich persönlich war es sehr wichtig. Ich glaube, es gibt auch sehr viele rein theoretische Ingenieure, die auch nur mit theoretischem Wissen sehr glücklich sind. Ich glaube, das ist ein sehr individuelles Problem.
War das dann für dich so ein Bruch? Ich meine, aus der Praxis, Startup, viel Chaos, Improvisation. War das auch eine Umstellung für dich, sowas zu erleben?
Ja, und ich glaube, dass ich auch festgestellt habe, dass ich habe mir durchaus gewünscht, dass es weniger Chaos ist. Aber ich glaube, man zieht das Chaos manchmal auch einfach an. Und zumindest für mich selbst kann ich beantworten, dass es trotzdem viel Chaos war und dass man in der Promotion gelernt hat, da dann aber einen coolen Kopf zu bewahren und durchzusteigen. Aber zumindest das Chaos hat sich durch mein Leben so weiterhin gezogen.
Okay, super. Bleibt spannend also. Sehr gut. Ja, kommen wir nun auch zu Christian, denn du beobachtest das Ganze natürlich von außen als Innovationsscout. Und früher war der Weg klar, so Studium, dann Diplom, Siemens, Bosch. Und wenn du heute durch die Labore der TU gehst, merkst du, dass sich die Studierenden und Promovierenden heute irgendwie anders aufstellen? Ticken die anders? Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
Ich würde schon sagen, dass das Thema Startup sehr viel präsenter ist, als es noch vor einigen Jahren waren. Also ich musste an meine eigene Studentenzeit denken. Da hingen hier in Darmstadt Plakate von großen Automobilkonzernen. Die haben aber nicht Werbung für ihre Autos gemacht, sondern Werbung dafür, dass man bei ihnen anfängt zu arbeiten. Da hat sich die Welt natürlich ganz stark verändert durch die Krise in der Industrie im Moment und auch durch KI und Co., dass Junior-Stellen weniger werden. Insofern ist die Startup-Welt natürlich auch deutlich reizvoller geworden. Und Zum Thema Chaos meines Vorredners gibt's den englischen Spruch, Management is always a bit messy. Also bisschen Chaos gehört schon dazu, wenn man ein bisschen was schaffen will. Und von dem her ist der Startup-Weg auch ein sehr interessanter Weg, weil er heute ja auch nicht für immer gelten muss. Also es ist ja nicht so, dass man heute als Absolvent im Startup anfängt und dann zwingend in Rente gehen muss als Startup-Mitarbeiter. Insofern würde ich schon sagen, dass da sich die Welt verändert hat.
Ja, super. Das ist eine ideale Überleitung, denn wir halten zumindest mal fest an der Stelle, dass der Karriereweg ist keine Einbahnstraße mehr. Denn man darf abbiegen, man darf zurückkommen, so wie Professor Kain, und man darf auch ins kalte Wasser springen, so wie Jens. Und aber springen muss man. Also man muss sich auch irgendwo trauen, diese Wege zu gehen. Und genau das haben viele Ingenieurinnen und Ingenieure letztlich auch im Kopf. So diese Hürde, kann ich das, will ich das, darf ich das? Und darüber würde ich ganz gern sprechen und diese Hürde, die oft entsteht, auch mal ja thematisieren. Und da würde ich ganz gern ja einfach drauf zukommen oder drauf ansprechen, denn oftmals, wenn wir etwas anfangen, dann bezeichnen wir uns. Ich studiere E-Technik, also bin ich E-Technikerin, E-Techniker und kann nur Schaltungen oder dergleichen. Aber da muss ich Jens zitieren an der Stelle, der im Vorgespräch einen Satz rausgehauen hat, den habe ich mir ganz dick rot und fett markiert. Er hat nämlich gesagt, die Dissertation war meine beste Gründerschule. Und das fand ich interessant. Erstmal widersprüchlich, habe ich gedacht. Aber weil schließlich ja, macht man das jahrelang an einem Thema sehr tief. Und was hat das jetzt eigentlich mit Startup zu tun? Und da sind wir gespannt, wie passt das zusammen, Jens? Also CEO, Dissertation, beste Gründerschmiede, klär uns da mal auf.
Ja, also ich hole da ein bisschen weiter aus. Also ich habe mich schon nach dem Master beziehungsweise nach dem Bachelor, und ich glaube, jeder, der hier an der TU Elektrotechnik studiert hat und auch dann noch den Master macht, der lernt schon extrem viel. Und er weiß auch, dass er sehr viel lernen kann und dass er auch Sachen lernen kann, wo er am Anfang gar nicht denkt, dass er sie lernen kann. Und das geht auch meistens in erstaunlich kurzer Zeit rückblickend. Und das ganze ja Learning hat sich auch während der Dissertation fortgesetzt. Und da werden die Themen natürlich immer noch mal größer. Also es geht dann nicht mehr nur darum, irgendwie für eine Klausur zu lernen, sondern es geht auch darum, irgendwie einen Forschungsantrag zu schreiben, um die eigene Stelle vielleicht zu finanzieren. Und das bringt halt viele verschiedene Herausforderungen mit sich, wo ich dann über die Jahre hinweg ja auch immer mehr gelernt habe, verschiedene Sachen eben anzupacken und auch umzusetzen, erfolgreich auch umzusetzen. Gerade mein Dissertationsthema war auch auf einem komplett fremden Bereich. Also ich habe als erstes am Fachgebiet eben im Bereich der Pflanzenbeleuchtung promoviert und damals auch schon meine Bachelorarbeit geschrieben. Das heißt, auch neue Sachen zu erschließen, neue Wege zu ergründen, würde ich sagen, ist so die Kompetenz, die ich eigentlich aus dem Studium hier an der TU mitgenommen habe. Und jetzt ist für mich das dann sehr naheliegend, eigentlich aus diesem ganzen ja Werkzeugkoffer, den ich habe, da halt jetzt das nächste dicke Brett zu bohren und halt eben eine Ausgründung zu wagen.
Ja, du sagst es schon, so ein bisschen Lösungen zu finden. Das war also auch, würdest du sagen, prägend im Rahmen der Promotion, dass man dann guckt, wie erarbeitet man sich dieses Thema? Wie geht man da voran? Würdest du es auch sagen, ähnlich jetzt zu deinem Startup-Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also auch dieses Selbstorganisierte. Also klar, natürlich der Doktorvater, in dem Fall auch Professor Kain, der schaut natürlich schon ein bisschen auf die Finger und treibt auch mal an. Aber am Ende muss man den Karren irgendwie auch selbst bewegen. Und das ist jetzt nochmal was anderes. Also in der Dissertation muss man schon seinen Arbeitstag selbst strukturieren. Man muss schauen, wo will man hin. Das sind alles sehr, sehr langfristige, am Anfang auch sehr abstrakte Ziele. Und das ist genau das, was wir jetzt halt eben auch merken. Also wir haben klar unser großes Ziel und das ist aber gepflastert von ganz vielen kleinen Steps und die eben systematisch anzugehen und abzuarbeiten, auch eben auf dem Weg zu bleiben, nicht abzudriften, Prioritäten richtig setzen. Das ist genau das, was wir jetzt eigentlich auch jeden Tag dann machen müssen.
Ja, also eigentlich ist man, wenn man promoviert, gar nicht so weit entfernt von Unternehmertum, richtig?
Ja, würde ich voll unterschreiben.
Ja, super. Spannend. Ja, auf jeden Fall möchte ich da nochmal auf Sven zurückkommen und auch in deinem Vorgespräch fand ich, hast du was gesagt, das fand ich wirklich richtig cool. Und hab mir das auch notiert. Und zwar hattest du gesagt, ich habe das so als Mantra aufgenommen von dir, dass du sagst, auf die Frage, kannst du das, sollte man immer mit Ja antworten. Und wie es geht, lernt man dann danach. wie stehst du da dazu? Oder wie hast du das umgesetzt für dich?
Ja, also man muss dazu sagen, dass das auch ein Prozess ist, dass man sich traut, auch mal zu Sachen Ja zu sagen, die man noch nicht voll durchdrungen hat. Im Prinzip kommt es bei mir aus der Startup-Zeit, weil wir Probleme zu lösen hatten, von denen ich keine Ahnung hatte. Also ich denke immer an das Antennenproblem zurück, weil RF war für mich bis dahin schwarze Magie. Und da einmal durchzusteigen, einmal zu verstehen, wie breitet sich so eine Welle aus, was ist das Problem, was man außenrum hat mit meinen metallischen Strukturen, was kann ich dagegen tun? Das war für mich der Moment, wo ich festgestellt habe, ja, ich kann es zwar nicht, aber ich kann es mir aneignen. Und ich glaube, wenn man mehrere solcher Probleme löst, von denen man vorher wirklich noch keine Ahnung hatte, und man dann einmal lernt, sich das vernünftig anzueignen, die Theorie zu verstehen und das umzusetzen, dann schocken einen immer weniger Sachen im Leben. Und das kann ich bei der Promotion genauso unterschreiben, weil auch wenn ich irgendwelche Probleme hatte bei der Promotion, mein Messsetup hat nicht funktioniert. Ich hatte Sensorrauschen drauf von einer Höhe 10-fach von meinen Messdaten. Die Probleme kann man alle lösen, wenn man die Theorie sich einmal aneignet und versteht und umsetzt. Und eigentlich, was du jetzt gesagt hast dass das, was du in der Promotion für Startup gemacht hast, geht umgekehrt genauso, meiner Meinung nach. Also das beißt sich, glaube ich, gar nicht. Das sind wirklich ähnliche Probleme.
Ja, war das denn für dich ein Vorteil, vorher in diesem Startup gewesen zu sein, weil du dann entspannter warst und gesagt hast, ja, ich habe früher auch improvisiert, das mache ich jetzt auch? Oder ist es so eine Grundeinstellung? Ist es so eine Grundeinstellung, die man haben muss?
Es war bestimmt kein Nachteil. Es ist schwierig, das dann zu hinterfragen. Ich glaube, es war kein Nachteil. Ich bin mir nicht sicher, wie ich reagiert hätte in manchen Situationen, wenn ich nicht so entspannt gewesen wäre. Glücklicherweise muss ich es nicht rausfinden. Also es war bestimmt kein Nachteil.
Ja. Wie ist das denn? Würdest du das denn raten, diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist, in so ein Startup mal irgendwie reinzuschnuppern? Ist das was, wo du sagst, oder ist es nicht für jeden?
Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man sich entwickelt und welche Vorerfahrungen man mitbringt. Weil um im Startup gerade als Werkstudent zu arbeiten, glaube ich, ist es notwendig, dass man schon vorher ein Toolset hat, dass man direkt nützlich ist von Anfang an. Und ich glaube, es kommt sehr drauf an, welches Wissen ein Student zum Beispiel nach der Bachelorarbeit hat, um es empfehlen zu können. Aber ich habe es einigen Studenten empfohlen. Ich habe auch an mein altes Startup einige Studenten vermittelt. Also ich würde sehr empfehlen, wenn man kann und wenn man jetzt schon Wissen hat, was man direkt einsetzen kann, den Schritt zu gehen.
Okay, cool. Also der Appell ist da, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, Herr Professor Kain, jetzt brauche ich so ein bisschen die Einordnung von Ihnen so als aus Ihrer Mentorenperspektive. Und Sven spricht von Mut, dann zur Lücke, Jens auch von Problemlösungskompetenz, die man dann so erwirbt. Und im Vorgespräch hatten Sie auch einen Satz erwähnt, den will ich gern zitieren. Sie haben gesagt, mein Ziel ist es nicht nur Fachexpertinnen und Experten auszubilden, sondern Persönlichkeiten zu formen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und das ist auch die Frage, die ich habe. Ist es denn das, brauchen wir einen neuen Typus von Ingenieur, Ingenieurin, die genau diese Themen irgendwie in der Ausbildung mit berücksichtigt?
Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich in 3 Firmen, 2 sehr kleine, also die sind auch in Gründungsphase gewesen und irgendwann mal durfte ich auch in eine mittlere, große Unternehmen, Firma zu kommen. Man merkt aber überall, um erfolgreich zu sein, um auch weiterzukommen, braucht man immer Menschen, begeisterungsfähige Menschen, die auch soziale Kompetenz haben. Das ganze Thema, das fachliche Thema kann man schon lösen, wenn der Mensch dahinter auch nachdenkt, mitdenkt und auch mitmacht. Und daher denke ich, der Faktor Mensch ist, ob das an einer Universität oder in einem Startup oder in einem großen Unternehmen, brauchst du immer soziale, kompetente Menschen. Und danach, erst dann kommt das fachliche Thema. Ne? Und mit dieser Erfahrung bin ich immer bis jetzt immer gut durchgekommen. Man braucht immer sehr gute Leute, die auch für das Thema kämpfen, arbeiten und aber auch proaktiv auf das Thema zugehen. Und alle diese Eigenschaften, die braucht man jetzt auch, gerade in der heutigen sehr schwierigen Zeit. Da muss man immer mit großen Augen nach vorne schauen und somit ist man auch erfolgreich.
Ja, was sind denn so die Kompetenzen, wo Sie sagen, die machen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen von heute eigentlich aus?
Zwei oder drei große Eigenschaften. Man muss erstmal in der Lage sein, für das Team, für die eigene Arbeit zu organisieren. Das Zeitmanagement ist wichtig, das Miteinander, das Kommunizieren miteinander. Das heißt, wie strukturiert man dann quasi so ein Team, eine Abteilung oder eine Gruppe? Das ist die eine Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft ist immer offen sein zu den neuen Themen. Man muss aber auch ständig recherchieren, wo ist man dann überhaupt jetzt. Und das Dritte ist, und das ist das, was wir an der Uni auch noch, gerade an den deutschen Universitäten noch lernen müssen, was man sich aneignet an Grundlagenwissen, da muss man sofort sich selber fragen, kann man das umsetzen, kann man in ein Produkt umsetzen, weil die Grundlagen sind in Deutschland sehr gut ausgeprägt, die sind auch, wir als Ingenieure gerade hier an der TU Darmstadt, wir sind schon sehr gut ausgebildet, aber kann man mit diesem Wissen, was man an einer Universität oder in einer Promotionsphase sich angeeignet hat, kann man dann auch umsetzen, das hängt dann von vielen Faktoren ab, aber das, und deswegen braucht man auch Menschen, die dann auch dieses Wissen auch zu einer Produktentwicklung, zu einem Unternehmen rüberbringen. Das ist dann ganz wichtig.
Das heißt, Sie unterstützen auch diesen Gründungsgedanken. Wenn jemand aus Ihrer Arbeitsgruppe gründen möchte, dann unterstützen Sie das. Hilft Ihnen da die Perspektive aus der Industrie, solche Dinge zu erkennen, auch in den Promotionen, in den Menschen, die dann gründungswillig sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Mischung. Also man sieht dann das auch an meinem Lehrstuhl. Die Hälfte aller Themen von uns sind natürlich DFG-Themen, BMBF-Themen. Das sind die Themen, die wir selber durch eigene Forschung, durch eigene Literaturrecherchen oder auch durch eigene Experimente selbst gebildet haben. Und dann hat man eine neue Idee und dann schreibt man einen DFG-Antrag. Die zweite Hälfte von den Themen kommt dadurch, dass wir in einem engen Austausch zu großen wie auch kleinen Unternehmen und dadurch, dass man so in einem engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen weltweit, dann kommt man dann auch zu weiteren Innovationen. Man weiß aber auch, was die anderen denken, woran arbeiten die anderen Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen, nicht an einer Universität. Weil an einer Universität weiß man auch schon durch Bücher lesen oder durch Publikation, was die anderen machen. Aber was die Unternehmen machen, das erfährst du nur durch enge Bindung, durch Messe, durch Konferenzen, damit man weiß, was die anderen auch, woran die auch arbeiten. Ne? Und dieses Pool an Wissen, die bringt man dann irgendwann mal in das Institut und dort entstehen dann wiederum neue Ideen.
Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja, Christian, ich möchte den Ball gern zu dir spielen, denn du kennst ja auch die andere Seite des Tisches. Du warst ja bei XAI für Technology Investment zuständig und dort hast du jahrelang durch die harte Brille eines Investors oder Investment Managers geschaut, auf solche Teams zu schauen und auch zu entscheiden. Wie bewertet man, welches Team bekommt das? Also sind Science Startups, Deep Tech Startups da irgendwie im Vorteil oder wie schätzt du das ein?
Im Vorteil gegenüber konventionellen Startups oder Software Startups oder? Gute Frage. Ich würde sagen, um diesen Ball von Professor Kain aufzunehmen, was müssen Ingenieure lernen? Sie müssen eben lernen, andere Personen zu überzeugen. Und dann kommen diese typischen W-Fragen ins Spiel. Wer braucht das? Wozu benötige ich das? Was kann ich damit lösen? Und als Investor kommt dann noch diese Brille des Teams oder der Gründerpersönlichkeit dazu. Traue ich als Gründer als Investor dieser Person zu oder diesem Team zu, diese große Aufgabe entsprechend zu lösen? Und ich würde sagen, in einem Deep Tech Bereich kann man natürlich durch Patente und Technologie kann man so ein gewisses Technology De-Risking machen, kann ich sagen, okay, die Technologie ist einigermaßen gelöst oder kann da an ein paar Stellen einen Haken dran machen, aber die Herausforderungen bleiben danach natürlich noch. Und in der frühen Phase bei einer Investmententscheidung ist natürlich ganz entscheidend die Persönlichkeit der Gründer. Und dann schließt sich der Kreis zu vorhin. Dann braucht man natürlich Menschen, denen man zutraut, dass sie es gewöhnt sind, Probleme zu lösen, die sie noch nie vorher gelöst haben, sondern die mutig sind, entschlossen sind und Dinge schnell und zuverlässig und gut nach vorne bringen.
Ja, also ich höre raus, Persönlichkeit ist auch eine wichtige Komponente bei der Bewertung oder bei der Entscheidung, ob man investiert oder nicht.
Und insbesondere natürlich in der frühen Phase, wo ich mich noch nicht auf Umsätze beispielsweise verlassen kann oder über Finanzkennzahlen, weil gerade im Deep-Tech-Bereich dauert es eben länger, als wenn ich ein Software-Startup habe, bis erste Umsätze sind. Und dann ist natürlich, muss ich nach anderen Dingen mein sogenanntes De-Risking betreiben.
Das heißt aber, das, was Professor Kein ja auch macht, dass er sozusagen nicht nur die Fachlichkeit bewertet, sondern auch noch die Komponente der Persönlichkeit mit einbringt, ist eigentlich das, was man vielleicht prototypenhaft sagen kann, könnte so eine Gründerschmiede sein, oder?
Naja, wenn ein Unternehmen einem Professor oder einem Start-up Gründer auch glaubt, um das Geld oder das Projekt zu geben als Forschungsauftrag, da hat man immer zwei Komponenten. Punkt eins, das Thema, was die Universität versucht, mit dem Unternehmen zu machen. Das Thema muss gut sein, innovativ sein. Das muss auch Geld bringen und zu einer Produktentwicklung führen. Aber die zweite Komponente ist auch, das Unternehmen muss auch dem Start-up-Gründer oder dem Professor an der Uni auch glauben. Und diese Überzeugungsarbeit, diese fachliche Überzeugung, aber auch diese menschliche Überzeugung, die muss in beiden Fällen da sein, damit das Geld von dem Unternehmen, von mir aus Audi, BMW oder Bosch, zu der Uni kommt. Und das ist das, und daher denke ich, in beiden Fällen ist der Faktor Mensch, der Faktor Persönlichkeit sehr wichtig, weil nur so kann man dir glauben, um das Geld dir zu geben für die Forschung, die dann an der TU Darmstadt zum Beispiel durchgeführt wird.
Okay, super. Ja, wir halten an der Stelle fest, Dissertation ist so ein bisschen CEO-Training. Mut zur Lücke ist auf jeden Fall Pflicht. Ja. Und Persönlichkeit schlägt dann schon Fachwissen einfach durch diese Vernetzung, das Ökosystem, die Leute mit ins Boot holen, darüber sprechen, Glauben schenken, all das. Und jetzt fragen sich viele, okay, gut, habe ich verstanden, ja, nehme ich mit, aber wie fange ich morgen früh vielleicht an oder nach dieser Veranstaltung? Und da wollen wir im letzten Teil um wirklich auch so ein paar praktische Sachen sprechen. Denn die Hürde zum Loslegen, das ist so ein bisschen manchmal vielleicht auch ja ein Pain, den man hat. Und darüber wollen wir gerne jetzt nochmal sprechen. Denn wir haben viel über das Innere gesprochen, über Mut, über Persönlichkeit und darüber, dass man in der Promotion lernt, Probleme zu lösen und statt an ihnen zu verzweifeln. Doch am Ende des Tages zählt im Startup nur eins, Execution. Das ist das Mantra, das man hat, Execution, das Machen, das Tun, das immer stetig voranschreiten. Und Christian, ja, ich schaue zu dir, denn hier im Saal haben viele vielleicht eine Idee in der Schublade und ja, sei es vielleicht eine Antenne, wie wir gehört haben, eine KI-Lösung oder dergleichen, aber sie trauen sich nicht, irgendwie darüber zu sprechen, weil sie vielleicht denken, oh, ich habe noch keinen Businessplan, das ist noch nicht so weit fortgeschritten, ich weiß noch nicht. Wie ist das denn? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um dich als Innovationscoach der TU Darmstadt ja anzusprechen?
Also vorneweg würde ich sagen, über seine eigene Idee sprechen sollte man immer. Da sollte man auch Patentrisiken jetzt nicht überschätzen, sondern man sollte früh über Dinge sprechen, weil Kommunikation und Verkaufen ist ja was typischerweise gerne mal ein bisschen unterentwickelt ist unter Ingenieuren. Insofern ist diese vertriebliche Komponente enorm wichtig. Und zum Glück haben wir jetzt 3 Innovation Scouts an der TU Darmstadt und die sollten sich jederzeit an uns wenden, wenn sie spannende Dinge haben. Und wenn sie in der ganz frühen Phase noch nicht drüber sprechen wollen, dann haben wir vielleicht bald datengetriebene Methoden, um diese Leute auch zu finden, wenn sie schöne Veröffentlichungen erzeugt haben oder ähnliches. Aber drüber sprechen ist immer wichtig, würde ich sagen.
Ja, geht dann einfach darum, ins Gespräch zu kommen, mal zu gucken, was ist da so vorhanden.
Ja, es gibt da diese platten Slogans mit Test, Build, Learn, aber also man ist in der Forschung ja ähnlich. Man schreibt eine Veröffentlichung und dann wird die reviewed und dann kriegt man Feedback und dann macht man es das nächste Mal vielleicht noch eins besser. Und so ähnlich ist es ja auch, so ähnlich wie vorhin der Ansatz, dass man als, ich würde sagen, als Wissenschaftler ist man es gewöhnt, Dinge zu tun, die man nicht kann. Und deswegen muss man aber dranbleiben. Und als vielleicht zukünftiger Gründer muss man eben auch dranbleiben, über die Dinge sprechen und sich anpassen.
Okay, kommen wir zu Jens, denn Jens, bei dir wird es ja jetzt auch so ein bisschen ernst. Du hast ein Patent eingereicht, das Team wächst. Erasmus Kittler hat damals das Theater erleuchtet. Und wo schaltet ihr das Licht ein? Ja, wo ist der nächste Meilenstein? Wo wird deine Technik in der echten Welt, wo können wir die sehen?
Ja, wir können, also jeder kann die dann zukünftig sehen mit unserem Produkt, und der Hintergrund ist so ein bisschen das Problem, dass der moderne Mensch so, ja, mehr als 90% des Tages im Schnitt in Innenräumen sich aufhält, und da ist so ein bisschen das Problem, wenn man das so aus biologischer Perspektive betrachtet, dann ist es so, dass der Mensch eigentlich fast einen ganzen Tag in der Höhle verbringt, wo es natürlich sehr dunkel und duster ist, und das ist aber nicht die Umgebung, worauf wir eigentlich ursprünglich auch angepasst sind, und wir, Sonne, beziehungsweise Sonnenlicht hat halt eben einen extremen Einfluss auf unsere Biologie, also auf unser Wohlbefinden, auf unsere innere Uhr, damit wir eben nachts gut schlafen können. Im Winter merken das vielleicht auch viele, dass so ein bisschen Winterblues, geknickte Stimmung, alles ein bisschen trüber. Und ja, wir von Arcaris machen Tageslicht eben jederzeit überall verfügbar mit unserem Produkt. Wir haben eine Lichtmaske entwickelt, die tragbar ist, wo wir das Sonnenlichtspektrum nahezu identisch wiedergeben können, aber wir lassen die schädlichen UV- und blauen Spektralbereiche raus. Und das ist nicht einfach irgendwie eine grell leuchtende Kiste, wo man reinschaut, sondern wenn man reinschaut, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man aus dem Flugzeugfenster schaut, man sieht einen ganzen prächtigen Farbenhimmel, welchen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang können wir alles abbilden. Und ich finde auch, ja, ein Bild, das zu beschreiben, ist ganz schön, wenn man sich vorstellt, irgendwie auf einer am Strand zu liegen, im Sommer in den Himmel zu schauen, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Vögelgezwitscher auf den Ohren, und dann ist das Erlebnis, was wir eben mit unserem Produkt bei den Leuten schaffen können, und das an sich eben schon für eine Entspannung sorgt. Wir machen damit eben die positiven Effekte des Lichtes einfach zugänglich. Wir haben da eine App, und da ist eben so ein bisschen die Idee, dass wir eben eine ganze Plattform aufbauen, wo wir all die Erkenntnisse, weil das Winterblues und Schlafproblem und so weiter, das ist nur ein Teil von den Sachen, die wir mit Licht wirklich beeinflussen können. Wir haben da eben für die Zukunft noch viele weitere Ideen, wo man dann eben wirklich das Wissen, was wir in der Wissenschaft schon haben, eben sehr niederschwellig auf eine unterhaltsame, direkt spürbare Art für Menschen eben zugänglich machen.
Super, also hört sich sehr, sehr spannend an, eure Technologie. Wo steht ihr da gerade als Startup? Also gibt es das schon zu kaufen? Kann man das irgendwie online schon bestellen? Oder was ist da gerade Stand der Dinge?
Ja, also wir sind da in der Prototypenphase. Also wir haben ja den zweiten Prototypen, der funktionsfähig ist. Und wir streben an, jetzt im nächsten Winter eben auf den Markt zu gehen. Wo man sagen muss, wir arbeiten da jetzt schon so, ja, Halbzeit zumindest, ein ganzes Jahr dran. Haben jetzt seit 3 Monaten Vollzeit wirklich das Exist-Stipendium. Und sind da eben in der Entwicklung schon sehr weit vorangeschritten. Also wir sind technologisch, also wir haben keine technologischen Risiken. Es ist voll funktionsfähig, und jetzt gilt es eben, die Sachen wie Produktion, Produktdesign und so weiter anzugehen. Und dann halt natürlich die nächste Herausforderung, das Ganze zu vermarkten.
Ja, was auch da interessant ist, weil wir hatten schon Exist angesprochen. Wie hat euch Exist geholfen, da auch diesen Weg auch wirklich zu gehen? Also vielleicht magst du kurz sagen, was ist Exist und wie habt ihr das genutzt für euch?
Genau, also das Exist Gründerstipendium ist ein Förderprogramm, was über ein Jahr die Gehälter von den geförderten Mitgründern sichert und gleichzeitig noch, in unserem Fall sind das jetzt 30.000 Euro Sachmittel, zur Verfügung stellt, sodass man eben testen kann. Also das ist auch das, was wir jetzt eben lernen, dass so das Produkt als solches ist natürlich extrem wichtig. Und ich würde auch sagen, als Ingenieure, so aus meiner Erfahrung, sind wir zumindest Produkte, was Technologie umsetzen angeht, auch neue innovative Sachen angeht, schon sehr gut aufgestellt, gerade jetzt auch hier von der universitären Ausbildung. Aber das Problem ist, was wir jetzt auch dann eben schon davor gemerkt haben, ist, wir müssen aber ein Geschäftsmodell entwickeln. Also es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie technische Lösungen zu finden für einen Menschen, sondern wir müssen am Ende primär damit auch Geld verdienen und dann sekundär auch noch was Gutes für die Menschen machen damit. Und dass da hilft eben das Gründerstipendium dann ein bisschen Risiko rauszunehmen, dass man eben dieses ganze Testen von dem Geschäftsmodell mit Probanden versuchen wirklich, dass das, wenn wir dann wirklich das auf den Markt bringen und dann auch für Produktion und so weiter Geld investiert haben, sodass man da eben weniger Risiko hat und das vorher eben schon erprobt wurde.
Ja, super, das hört sich schon sehr elaboriert an, also sehr schon weit gediehen. Wie war das für euch? Gab es Supportstrukturen hier, die ihr genutzt habt an der TU, die das Ganze noch beschleunigen konnten?
Ja, also auf jeden Fall gab es einen super Support durch Hiest, also auch bei dem Schreiben von dem Stipendienantrag haben wir da eben auch Reviews bekommen, Support bekommen. Und wir waren da natürlich auch wieder durch die Zeit als in der Promotion, wir haben beide schon Anträge geschrieben. Das heißt, das war jetzt auch keine super neue Herausforderung. Und da haben wir sehr viel Support bekommen. Was wir auch noch gemacht haben, eben im Hiest-Netzwerk auch, das Lab-to-Market von Futury, was auch uns nochmal super geholfen hat, eben das Geschäftsmodell zu schärfen, da eben auch in die Richtung nochmal Input zu geben. Also unserer Einschätzung nach ist das Netzwerk hier und die ganze Umgebung halt auch super aufgebaut, also alles super offen. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, bekommen wir die in der Regel extrem schnell auch geklärt, sodass wir da einfach eine super Support haben.
Ja, so zusammenfassend, you never walk alone hier in Darmstadt.
Genau.
Sehr gut, super. Ja, Professor Kein, das Schlusswort dieser Runde gehört Ihnen, denn Sie haben hier schon seit Generationen Ingenieurinnen und Ingenieure kommen und gehen sehen. Und wir leben wirklich in sehr unruhigen Zeiten, sowohl wirtschaftlich, politisch. Und meine Frage ist, warum ist gerade jetzt im Jahr 2026 die beste Zeit für einen Ingenieur, eine Ingenieurin, nicht den Standardweg zu gehen, sondern mutig zu sein? Warum brauchen wir diese Rebellen in der Universität?
Gerade jetzt gibt es mehrere Faktoren, die auf den ersten Blick eher sowohl negativ als auch positiv, aber die führen alle zum gleichen Ziel. Einerseits sehen wir die Unternehmensstruktur in Deutschland früher mit großen Konzernen. Die sind gerade in einer schwierigen Phase. Die sind selbst aber auch mit sich beschäftigt durch große Bürokratie, durch weniger Innovation, gerade in den großen Konzernen. Das ist das eine. Das zweite ist, gerade merkt man jetzt in diesen letzten Jahren, wo ich hier als Professor arbeiten kann und darf, dass die Ausbildung der Ingenieure in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ hoch ist. Wir glauben immer, diese Ingenieurausbildung in Deutschland ist normal oder mittelmäßig. Nein, die ist wirklich sehr gut. Die hat nur ein Problem. Und zwar, viele Universitäten, viele Lehrstühle sind sehr theoretisch lastig. Und das müssen dann selbst sogar Professoren lernen, aus den Grundlagenwissen irgendwas als Brücke rüberzubringen, um dann quasi innovative Ideen zu bekommen. Und wenn wir aber schaffen, und gerade schaffen wir gerade auch, dass diese Ingenieurausbildung, die ohnehin schon sehr gut ist, und jetzt kommt dann auch noch die Phase, wo die Firmen auch in einer schwierigen Phase sind, die Einstellung stoppt zum Beispiel, oder man investiert momentan nicht wirklich, so dass man dann auch mit einer Option als Startup vielleicht sehr gute, günstige Zeit auch bekommen kann. Drittens ist auch, wir sind in einem demokratischen Land, wo wir unsere Freiheit des Denkens auch entfalten können. Und diese Freiheit, diese Ideen von der Universität durch Promotion, durch Studium weiterzubringen, das ist dann momentan gerade in diesem Ort Startup, das ist dann quasi für mich eine sehr gute Ernährung in dem Sinne, ja. Und da kann ich nur appellieren. Das ist nicht mal ein Schlusswort. Da kann ich nur appellieren. Also nutzt die Zeit jetzt, gerade wenn man noch 25, 30 oder 35 Jahre alt ist. Später, wenn man 50 ist, kann man sich immer noch überlegen. Aber gerade jetzt, wenn man noch jung ist, geh mal bitte raus und mach irgendwas, was konstruktiv ist, was flexibel ist, was dynamisch ist.
Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist einen kleinen Applaus wert. Ja, eigentlich müssten wir hier jetzt Mic Drop machen, ne? Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende, denn es heißt ja auch, das ist ein Live-Podcast. Live-Podcast bedeutet auch, eure Fragen, ihre Fragen sind natürlich jetzt gerne willkommen an unsere vier Gäste. Also ihr könnt die gerne stellen. Wir nehmen die, ich wiederhole die einfach nochmal, wir nehmen die hier auf, damit die Gäste dann darauf antworten können. Okay, die Frage war, Jens, was hast du als Gründer Neues gelernt?
Ich würde sagen, vieles, was ich schon gelernt hatte in der Vergangenheit, hat sich nochmal vertieft und ist irgendwie noch, also die, soll ich sagen, man muss Sachen noch schneller anpacken und noch proaktiver machen, als ich das bisher machen musste. Also ich würde sagen, dieses noch schneller, also wirklich schnell sein in Sachen an, also auch Probleme wirklich sind jetzt, ja, meine Probleme, und die sind nicht mehr unbedingt dann Probleme vom Fachgebiet oder von der Uni, sondern das sind wirklich, das wird alle sehr, sehr persönlich in dem Sinne dann auch am Anfang. Und da muss man eben rangehen und genau, das würde ich sagen, ist so das größte Learning eigentlich aus den letzten Monaten.
Ja, was ist eine Gründerpersönlichkeit? Auf was achten Sie, Herr Professor Kain?
Ja. Erstmal muss man sehr proaktiv mitdenken, den Prozess mitsteuern, aber den Prozess auch mitbegleiten. Das heißt, man muss immer offen sein zu neuen Themen, zu neuen Signalen, auch zu neuen Umfeldern auch, weil das Startup in einer kleinen Firma heißt aber auch von der Evolution her, du musst flexibel sein, du musst resilient sein, du musst selbstständig sein. Das heißt aber auch, du musst auch offen sein zu allen Ereignissen um dich herum, um dann reagieren zu können. Das heißt, als Mensch, als Persönlichkeit musst du dann quasi in dieser Hinsicht sehr offen und proaktiv sein. Ja, du bist Herr im eigenen Haus, das ist erstmal wichtig. Und zweitens, du musst auch ein paar innovative Ideen haben, die du aber auch bitte konsequent bis zum Ende umsetzen musst. Ja, das sind diese, für mich zumindest, diese zwei Komponenten. Natürlich die Komponenten nachher mit Antrag stellen und Finanzierung, das ist natürlich klar. Das sind aber immer die sekundären Seiten. Die primären Seiten sind immer, du musst erstmal Ideen haben, du musst aber auch wirklich in der Lage sein, dein Team, dein Unternehmen zu organisieren. Und du musst aber auch in dieser Hinsicht, weil irgendwann mal ist die Firma größer geworden, die ist nicht mehr 2 oder 3 Leute, sondern irgendwann mal 10 oder 20, dann ist gerade mit 10 fängst das ganze Thema an, sozial zu werden. Also du musst auch schon mit anderen Leuten reden können, du musst auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen dann nicht nur Innovation an den Tag bringen, sondern du musst auch miteinander so organisieren, dass das Unternehmen nach etwa 1 oder 2 Jahren auch funktioniert. Und das Durchhalten ist wichtiger als das Gründen am Anfang. Die ersten 6, 7 Monate ist schon schwierig genug, aber erfolgreich in den nächsten Jahren zu bekommen und zu sein, das ist auch schwierig. Ne?
Ja, super, mehrere Fragen. Ich glaube, du warst zuerst und dann... Okay, die Frage ist, was machst du, Christian, hier an der Universität als Innovationsscout?
Ich würde es übergeordnet so zusammenfassen. Wir sind ein bisschen Übersetzer. Wir sollen natürlich vor allem Forschende finden, die möglicherweise ausgründen könnten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie finden wir die? Natürlich einerseits, dass wir uns die spannenden großen Forschungsprojekte angucken und mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sprechen, die in diesen Forschungsprojekten spannende Dinge tun. Und weil wir natürlich nicht mit jedem Einzelnen oder mit jeder Einzelnen direkt sprechen können, haben wir ergänzend, wir nennen es ein bisschen datengetriebene Dinge, dass wir uns beispielsweise die Publikationen anschauen, die die TU Darmstadt erzeugt. Das sind über 2.500 im Jahr zum Beispiel. Und die screenen wir ein bisschen mit, nennen wir es KI-Methoden, was dabei ist, was man auch aus unserer Sicht anwendungsnah verwerten könnte. Also ist natürlich auch vieles dabei, was sehr grundlagenorientiert ist und was sehr weit weg ist. Aber es sind natürlich auch Themen dabei, die man eigentlich auch zügig umsetzen könnte. Und diese Themen nutzen wir dann als Gründe, mit den einzelnen Forschenden ins Gespräch zu kommen. Aber ja, es ist ein sehr interessanter Job.
Okay, wir hatten auch hier Fragen. Gab du das, ja? Ja. Okay, was müsste man tun, um weitere Studierende intrinsisch zu motivieren?
Schöne Frage. Wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Was ich bemerkt habe während meiner Promotion, wir betreuen viele Abschlussarbeiten. Ich glaube, viele haben einfach das Angst zu scheitern. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man den Studierenden die Angst nimmt, dass man auch mal etwas probiert. Und dass auch, wenn es mal schief läuft, dass das jetzt kein Scheitern per se ist, sondern dass wichtig ist, dass man etwas lernt und dann weitergeht. Und ich merke, dass die meisten Hürden der Studenten einfach der Studierenden selbstgemachte sind im Kopf. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und ich glaube, ein guter Bereich, damit anzufangen, sind so Abschlussarbeiten. Weil die hat jeder Studierende und auch in jeder Abschlussarbeit scheitert man irgendwo ran. Und es ist ganz wichtig, dass man dann den Studierenden klar macht, dass das nicht das Ende der Welt ist.
Stimmt.
Ja, was mir auf verschiedenen Veranstaltungen auch schon aufgefallen ist, dass relativ viele Gründungen auch daraus resultieren, dass es irgendwie an der Uni ein Seminar gibt, die irgendwie einen Startup-Gegenstand haben, ein Geschäftsmodell irgendwie aufzustellen, das ein bisschen im Team durchzuspielen und dann zu merken, oh, ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie es heute ist in der Elektrotechnik, aber so ein Format hatte ich damals zum Beispiel nicht gehabt im Studium. Und ich glaube, das rückt auch bei vielen Studierenden auch dieses ganze Thema vielleicht viel mehr in den Fokus, dass es doch gar nicht so weit weg ist, wie man vielleicht am Anfang denkt, dass es ist. Und ansonsten, was halt, denke ich, auch noch ein Faktor ist, den man auf keinen Fall vernachlässigen sollte, ist, dass halt natürlich finanziell das schon erstmal eine Einschränkung ist. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt in der guten Situation, dass ich mit der Promotion ein bisschen mehr Geld bekomme, aber auch das Gründungsstipendium, weiß nicht, wann das angepasst wurde mal vom Betrag, also es ist schon deutlich weniger, also massiv weniger als das, was ich an der Uni verdient habe. Und je nachdem, wie dann halt auch die finanzielle Situation direkt nach einem Masterabschluss ist, ist es, glaube ich, dann auch schon eine Hürde, dann zu sagen, ja, ich mache das jetzt noch auf x Monate, vielleicht sogar Jahre dann weiter und starte halt nicht eben auf einen deutlich besser bezahlten Job in der Industrie.
Ja, Frage war, Moment, die Frage war, wie schafft man es, weitere Professoren für dieses Mindset zu begeistern?
Das ist momentan tendenziell schwierig und das ist auch für mich schwierig, darüber Gedanken zu machen, weil die deutschen Universitäten gerade in den letzten 15, 20 Jahren sehr, gerade in der Berufungspolitik sehr Grundlagen und H-Index und publikationslastig sind. Ne? Also so einen Mensch wie mich, der die Industrie verlässt und dann, um wieder an die Uni zu kommen, das findet man immer weniger. Ne? Und daher, und ich denke mal, es muss irgendwann mal eine eigene Dynamik geben. Das heißt, wir haben nun mal diese Struktur von einer Universität mit dieser, so wie Sie sagen, 300 Professoren. Sie sollten dann an ihrer Stelle erstmal die Professoren finden, die konstruktiv sind, die proaktiv in dieser Themen gebieten sind, wie zum Beispiel Unternehmensgründung oder Innovation oder auch mit sehr viel Drittmittel aus Unternehmen und nicht nur unbedingt DFG-Antrag oder nicht unbedingt nur EU-Projekte und so weiter und so fort. Halt diejenigen, die eher mit der Industrie ohnehin schon sehr nah sind, sollte man erstmal catchen und dann mit diesen Kollegen erstmal ins Gespräch kommen. Die mit dem Begriff eigene Dynamik meine ich, wenn Sie von diesen 300 etwa schon 60, 70, 80 Kollegen schon haben, und dann diese Plattform finden und dann gehen sie dann immer weiter. Ne? Und dann hoffe ich, dass auch selbst die Kollegen, die eher von einer Universität ASU, TU Darmstadt kommt, die werden dann auch mitmachen. Das ist ein schwieriger Prozess, wissen Sie? Ja.
Okay. Wunderbar, dann bedanke ich mich für die wirklich tollen Fragen, auch für die Antworten. Und wir haben heute gelernt, dass die Geschichte von Erasmus Kittler, die ist noch nicht zu Ende geschrieben, denn sie fängt gerade erst wieder an. Und genau mit euch, ob im Labor, im Startup oder im Konzern, ihr alle, ihr könnt Gestalter sein. Und einen riesigen Applaus hier an der Stelle für den Mut und die Offenheit meiner wunderbaren Gäste. Hier Sven Suppelt, Jens Balasus, Christian Thies und Professor Kain. Großen Applaus! Und so ein Event passiert nicht von alleine. Innovation braucht Raum und diesen Raum haben wir heute bekommen. Ein ganz großes Dankeschön an den Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik und das Team von Highest, die diesen Austausch hier auch möglich machen. Auch einen großen Applaus! Und an euch da draußen an den Kopfhörern, das war nur der Auftakt. Wenn euch dieser Blick in den Maschinenraum der Innovation gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal jetzt. Verpasst nicht die nächste Folge, wenn wir wieder fragen, wie wird aus Forschung Zukunft?
TU Startup Stories, von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Highest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt. In Zusammenarbeit mit Startups from Science. Von der